Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Episode vom Chaos Radio München Podcast. Heute dreht sich alles um das CCC-Camp und um genau zu sein, nicht um das gesamte Camp, sondern es dreht sich um das neue Badge, das maßgeblich aus München von Münchner CCC-Lern entwickelt wurde. Und deswegen habe ich ein paar Leute hier bei mir im Studio. Wir fangen links an.
Ja, mein Nick ist RF-Guy. Ich bin mit einer der Hardware-Entwickler von dem neuen Radio-Badge. Und werde dann ein bisschen was dazu erzählen.
Hi, ich bin der Christian. Ja, bekannt von diversen kleinen Basteleien, vielleicht zur Strickmaschine, dem AIA-Projekt, Freifunk, Amateurfunk. Ja.
Genau, und ich bin Ans und ich habe auch schon einiges mit Software Defined Radio gemacht und werde da auch später ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, Jan hat es gerade schon gesagt, das Ding heißt Radio. Ich wollte gerade erst mal fragen, soll es Radio heißen oder soll es Radio heißen?
Ja, das ist jetzt natürlich Sache, in welcher Sprache man es ausspricht. Also es ist ja so, wir haben das, es ist Radio mit einer 1 drin statt dem I, weil wir hatten ja vor 4 Jahren die Rocket und die hatte eine 0 drin. Also das ist jetzt das zweite Batch, was wir gemacht haben. Also in 4 Jahren wird eine 2 drin sein.
Wenn du sagst, das zweite Batch, da wäre jetzt mal überhaupt meine Frage, was soll der Zeug? Also ich komme aus einer analogen Welt früher, bevor ich mit dem CCC in Kontakt war, war für mich ein Batch ein Namensschildchen bei so einer Konferenz, dass man sich halt irgendwo hingepinnt hat. Damit hat es jetzt ja irgendwie nicht mehr sehr viel zu tun.
Ja, also das ist jetzt natürlich schon eine sehr weite Ausholung. Im Prinzip hat das angefangen, dass irgendjemand mal gemeint hat, so als Konferenz-Goodie gibt es halt so ein Badge, wo man auf einem Display einen Namen anzeigen kann. Das ist auf jeder größeren Hacker-Konferenz, die es eigentlich jetzt gibt, wird halt so ein Badge gemacht. Vor 4 Jahren wurde halt hier in München das Rocket-Badge gemacht. Das heißt, so war es die Form der Ferry, das Rocket hat, war so ein kleines Experimentierboard mit einem kleinen Handy-Display drauf, einem Joystick und man konnte so Extension-Ports, konnte man ein bisschen steuern und ein kleiner ISM-Funkchip war drauf, die also ein kleines Mesh-Netzwerk gebaut hat. Es wurde die Uhrzeit verteilt, die Highscore der Spiele, die da drauf waren.
Und das neue Badge ist dann letztendlich dasselbe Projekt, aber in einer anderen Form?
Ja, dasselbe nicht. Also wir im Prinzip, wir haben halt wieder überlegt letztes Jahr, können wir wieder ein Badge machen für das Camp? Und da war es halt so, ja, aber sowas Langweiliges. Also es gibt jetzt halt sehr viele Namensbadges mit so ein bisschen Funktion drauf. Und dann kam halt irgendwann in den Raum, dass wir ein Software-Defined Radio bauen, weil wir hier in München halt sehr viel damit machen. Und dann habe ich mal so gemeint, lass uns doch das HackerF nachbauen.
Okay, Moment, langsam. Software-Defined Radio sollte man vielleicht einmal kurz erklären für unsere noch nicht ganz so technisch versierten Zuhörer.
Ja, Software-Defined, wie der Name schon sagt, also die Software definiert die Funktionalität. Früher hatte man quasi eine analoge Schaltung, die definiert hat, was das Gerät tatsächlich macht. Also klassisches Beispiel, irgendein FM-Radioempfänger, der kann dann wirklich auch nur auf den Radiofrequenzen Radio empfangen. Und seit einigen Jahren oder sogar so Jahrzehnten ist dann schon langsam in die Mode gekommen, dass man die Hardware universell macht. Vielleicht sogar ziemlich breitbandig, also auf einem großen Frequenzbereich. Und dann die Software, die auf einem Chip, einem Prozessor läuft, dann entscheidet, was das dann tatsächlich ist. Also grob gesagt kann das Teil dann ein Radioempfänger sein, es kann ein Handy sein, es kann ein GPS-Empfänger sein.
Das heißt, letztendlich ist es ein Funkgerät, das ich auf allen Frequenzen einsetzen kann?
Ja, so kann man es grundsätzlich sagen, ja.
Okay, alle Frequenzen heißt wirklich, ich kann damit von Satellitenkommunikation bis hin zu meinem Funkmikrofon alles empfangen.
Ja, ich denke, also was man so als Normal-User so kennt in seinem alltäglichen Leben, wird damit eigentlich ziemlich alles abgefrühstückt. Was wir jetzt hier gebaut haben, ähnelt, wie Jan schon sagte, ziemlich dem HackerF. Das hat so einen Frequenzbereich von einem zweistelligen Megahertz-Bereich bis hoch zu 4 oder 6 Gigahertz. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, also UKW-Radio ist bei 100 Megahertz rum, irgendwelche Funkmikrofone 400, 700 Megahertz, GPS 1,2 Gigahertz und WLAN 2,5.
Okay, also das
ist also alles mit drin. Also ist circa alles mit drin, genau.
Okay. Und wenn ihr es schon mit dem HackerF jetzt mehrfach vergleicht, ist das dasselbe oder kann es mehr?
Erstmal muss man sagen, also in der Szene, die sich damit beschäftigt, war, als das Hack 11 rausgekommen ist, das ein ziemlicher Hammer, weil es einfach für einen bezahlbaren Geldrahmen ziemlich viel Funktionalität geboten hat. Also SDRs gab es für Consumer auch vorher schon zu kaufen, aber nicht mit der Bandbreite und also nicht mit der nutzbaren Frequenzbereich und nicht mit der Bandbreite. Das heißt, wenn ich auf einer bestimmten Frequenz bin, kann ich quasi zu einem Zeitpunkt eine bestimmte Bandbreite an Frequenz mir anschauen oder damit arbeiten. Und als es rauskam, war es schon ziemlich, naja, revolutionär, dass man es für das Geld in einer Consumer-Variante haben kann. Und ganz groß rübergeschwappt ist das dann eben auch in den Amateurfunkbereich, weil das dann natürlich auch Einzug hält in den letzten Jahren. Und so war das dann ziemlich populär und Michael Osman hat dann auch einen Kickstarter gestartet und der war auch recht erfolgreich und so gab es dann kurz mal auch eine Dürreperiode von Geräten und das ist eigentlich ziemlich gefragt.
Michael Osman ist dann der Entwickler vom Hacker-F?
Genau, also seine Firma ist Great Scott Gadgets, den kennt man vielleicht schon von ein paar Projekten früher, also der hat auch schon einen Vorgänger vom Hacker-F entwickelt gehabt, der hat ziemlich kleine Basteleien, so einen Ethernet-Ninja-Stern und so weiter und so fort. Also ja, auf jeden Fall kein unbekannter Name.
Okay. Mal, nochmal zurück. Ich meine, die Rocket im Camp davor, die war im Wesentlichen ja irgendwie ein Display und irgendwie auch ein Controller drauf. Ich konnte da ein bisschen was programmieren, ich konnte da irgendwie spielen, ich konnte ein bisschen auch senden und empfangen. Kann ich das jetzt dann auch noch? Ist das alles auch noch möglich so? Also könnte ich quasi komplett alles, was ich auf der Rocket habe, auch wieder auf dem Radio Badge einsetzen?
Also im Prinzip ja, es ist natürlich so, es ist auch ein ARM-Controller, auch von NXP. Allerdings ist das eine etwas andere Variante. Also der ist wesentlich leistungsfähiger. Es ist ein Cortex M4. Der Vorgänger war, soweit ich weiß, ein Cortex M2 oder 3. Das ist, sagt also die ARM-Performance-Klasse sozusagen aus. Man muss die Software natürlich anpassen, weil natürlich das Display nicht am selben Port hängt, der Joystick an anderen Portpins hängt, aber im Prinzip, man kann die Software ein paar Parameter ändern, dann müsste sie prinzipiell dort genauso ausführbar sein wie auch auf der Rocket. Da hat sich eigentlich jetzt von der Grundstruktur nichts geändert, das sind halt Anpassungen vorzunehmen.
Okay, na, ist ja eh schon mal ganz schön tief jetzt drin. Das heißt, wie komme ich zu so einem Radio Badge jetzt?
Ja, das ist ganz einfach. Man geht auf events.ccc.de und sucht das Camp, steht ganz oben und dann kauft man sich einfach ein Ticket.
Ah, das ist also quasi im Camp-Ticket mit drin?
Genau, also wir haben natürlich das Badge, lässt sich natürlich, kostet natürlich, nur HGF kostet um die 300 Euro rum. Natürlich können wir nicht jedem Camp-Besucher 300 Euro abnehmen. Der Camp-Preis liegt auch 220 Euro. Wir haben natürlich hier ein Sponsoring von diversen Hardware-Herstellern bekommen. Und deshalb ist das überhaupt in einen bezahlbaren Bereich gerückt. Also ich sage mal, wenn man es jetzt wirklich produzieren würde, wären allein die Produktionskosten ganz grob geschätzt irgendwie 150, 200 Euro, was das sowas kosten würde. Und nur dadurch war das irgendwie eigentlich möglich. Also die Idee kam ja auch auf, wir haben einen Member hier im Münchner CCC, der bei einem Halbleiterhersteller arbeitet, die einen großen Teil der Chips für diese HKF-Schaltung im Prinzip produziert. Und der hat dann gesagt, ja, da kann ich ein Sponsoring bewirken. Und dann ist das eigentlich konkret geworden. Dann habe ich halt die ketzerische Sache gekommen, okay, wir bauen das jetzt nach. Wir haben natürlich ein bisschen was ändern müssen. Das originale HKF hat einen speziellen Chip drauf, der 60 Dollar kostet. Den haben wir jetzt durch eine wesentlich günstigere Lösung ersetzt. Also es ist eine Zwei-Chip-Lösung. Und einen von diesen Chips haben wir auch nochmal gesponsert bekommen. Also es ist natürlich immer noch ein immenser Aufwand, also allein was wir jetzt in den letzten Wochen hier unsere Teammember geleistet haben, um die Teile einzukaufen, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, wie weit sind wir denn? Haben wir die Dinger schon in Kisten irgendwo rumliegen?
Ein Großteil der Bauteile ist da, die letzten Teile sind im Zulauf, die Leiterplatten werden nächste Woche erwartet und ab Anfang August wird es bei einer Firma in München in die Bestückung gehen.
Also wir haben jetzt ungefähr noch einen Monat Zeit bis zum Camp, das heißt, das wird schon nochmal ein ganz schöner Zielsprint.
Ja, also wir haben schon einen toughen Zeitplan gehabt. Dann hatte ich das Layout, wo ich durchaus wochenlang dran war. Also ich habe einen Großteil des Layouts gemacht. Den HF-Teil wurde ich halt noch von einem weiteren Team mit mir unterstützt. Schneider hat auch noch ein bisschen was gemacht. Wir haben sehr viel ins Review reingesteckt. Das hat halt einfach 6 Wochen länger gedauert als geplant, muss man einfach klar sagen. Wir sind jetzt dabei, noch einen zweiten Prototyp zu fertigen, wo uns heute auch noch der Fertiger abgesagt hat. Das heißt, da bin ich jetzt auch schon wieder am Rotieren, dass wir da einen anderen finden. Aber die große Fertigungslauf, das ist eigentlich alles geplant. Wir sind dort eingeplant. Das läuft.
Okay, aber es gibt schon funktionsfähige Prototypen?
Genau, ja. Also wir haben uns 6 Prototypen produzieren lassen bereits.
6 Stück immerhin.
Genau. Also insgesamt 8, aber davon funktionieren 6.
Das ist ja mal ein guter Prototyp. Das heißt, genau. Von denen, wie viel brauchten wir fürs Camp?
Nee. Also man muss dazu sagen, die anderen, da hatten auch Bauteile gefehlt. Also wir hatten von einigen Bauteilen nur 6 Stück. Deswegen wurden die auch teilweise nicht komplett bestückt. Also wir haben hier 6 funktionsfähige Batches, die auch alle schon im Betrieb sind und getestet wurden. Für die wird bereits Software entwickelt. Die HKF-Firma wurde portiert. Es wird auch bereits eben die alte Rocket-Firma teilweise portiert. Es wird getestet, funktioniert das Laden des Akkus richtig, wird das Display sauber angesteuert.
Und wie sind die Ergebnisse?
Bis jetzt es waren ein paar kleine Fehler vorhanden, also es waren schon einige Issues, aber ja, also es waren wirklich Details, also hier und da wurde mal ein Bauteil verdreht, also eingebaut und an ein paar Stellen.
Also es ging nicht out of the box, sondern...
Nein, also da muss ich jetzt noch mal einhaken. Es gab einen riesen Bug, der allerdings nicht bei uns lag. Also dieser Hauptprozessor hat 180 Pins und dann hat der Hersteller das Datenblatt hat ein paar Pins verdreht. Daraus hat irgendjemand bei diesem Hersteller die Library für das Platin-Layout-Programm daraus gebaut und wir hatten erstmal einen fetten Kurzschluss raus. Dann haben sie im Februar diesen Jahres das Datenblatt angepasst. Und wir haben es dann auch gefunden und Gott sei Dank konnte sich durch das Aufbohren einer Verbindung auf der Platine erstmal der Kurzschluss beseitigen. Also am Anfang war das also wirklich frustrierend. Wir haben sie eingeschaltet und war erstmal ein Kurzschluss drauf und wir wussten nicht, warum. Der Rest waren wirklich Kleinigkeiten dann. Aber mittlerweile haben wir das alles gefixt und die Prototypen laufen und auch das Layout hat noch eine massive Überarbeitung bekommen.
Toll, also gut. Das heißt, der Prototyp läuft schon alles damit, was wir jetzt irgendwie gerade besprochen haben. Man kann schon wirklich damit arbeiten.
Also grundsätzlich, die angepasste HKF-Firma funktioniert. Das heißt, man kann es per USB an den Rechner anschließen und mit zum Beispiel GNU Radio oder anderen HKF-kompatiblen Programmen bereits damit arbeiten und in vollen SDR-Betrieb gehen. Das Display ist bereits ansteuerbar. Man kann bereits Bilder auf dem Display anzeigen, seinen Namen zum Beispiel und die Peripherie, wie zum Beispiel der Joystick funktioniert. Das Laden des Akkus funktioniert auch. Was aktuell noch fehlt, also wo noch tiefe Entwicklungsarbeit reingesteckt werden muss, ist, dass das Software-Defined Radio out of the box, also ohne Rechner funktioniert. Um zum Beispiel, also komplexere Sender- und Empfangstechnologien kann man jetzt nicht, also man kann jetzt keine GSM-Basisstation nachbauen oder ähnliches, weil die Rechenleistung des ARMs da nicht ausreicht, also bräuchte man einen PC dann dafür. Aber jetzt so Kleinigkeiten wie zum Beispiel einen FM-Radioempfänger oder vielleicht sogar so einen kleinen Sender, wo man ja auch kennt, dass man seinen MP3-Player im Autoradio hören kann. Solche Anwendungen sollten dann im Out-of-the-Box funktionieren, dafür ist die Rechenleistung des ARMs ausreichend, aber es ist einfach noch nicht entwickelt.
Da muss man sagen, das ist eben auch was uns vom HKF signifikant unterscheidet. Also wir haben vorher gesagt, wir haben das HKF nachgebaut, aber eigentlich ist der Unique Selling Point, wenn man das so sagen will, ja, dass das Batch Standalone funktioniert. Das heißt, das HKF braucht normalerweise einen Rechner über USB angebunden und dort werden dann die Daten weiterverarbeitet. Klar, man kann da auch auf den Prozessor, der drauf ist, Datenverarbeitung mit drauf programmieren, aber wenn man halt schon ein Display und einen kleinen Joystick und so hat, dann ist es halt vom Charakter her einfach etwas, was man einfach in der Hand halten kann und Standalone betreiben kann. Und das ist auf jeden Fall ein Mehrwert.
Gut, aber was da jetzt die Entwicklung angeht, ist die Hardware fertig und wir reden jetzt an der Stelle nur noch von Software, die ich tun muss.
Ja. Nur noch von Software.
Nur noch von Software. Ja, das ist ja das geringere Problem. Ja,
sofern die Hardware auch dann funktioniert, wenn wir sie dann bestücken.
Ja. Gut. Wie man da jetzt selber dazu kommt, Software zu schreiben, werden wir in einer weiteren Episode hoffentlich abdecken. Darauf wollen wir heute gar nicht so tief eingehen. Es wäre jetzt noch eine Frage, die da quasi auf dem Programm steht. Ihr sagt immer, es ist quasi kompatibel zum HKF. Das heißt, ich könnte wirklich auch, wenn ich einen HKF gewohnt bin, die Software auch benutzen?
Komplett 1:1. Also das Batch gibt sich am Rechner als HKF aus. Aktuell und also man kann einfach, wir haben eine integrierte Antenne auf dem Board, die momentan auf 2,5 GHz ungefähr abgestimmt ist, also aufs ISM-Band Und allerdings haben wir die Möglichkeit, einen externen SMA-Connector aufzulöten. Der ist jetzt quasi im CAM-Preis nicht inkludiert, aber kann jeder sich erwerben und selbst auflöten. Und dann kann man eben, hat man den exakt gleichen Anschluss wie im HKF, kann eine beliebige Antenne anschließen und ist exakt genauso verwenden.
Kann ich, wenn wir da gerade schon bei Hardware-Modifikationen, also wenn ich da was umbauen muss um eine andere Antenne, kann ich noch andere Sachen sinnvoll umbauen oder ist das eigentlich ein abgeschlossenes Gerät?
Ja, also aktuell vorgesehen, also wir haben auf jeden Fall sämtliche GPIOs, also sämtliche nicht benutzten Ports der Prozessoren und des CPLDs herausgeführt, um beliebige Aufsteckboards, jetzt zum Beispiel der Rocket hat es ja auch diese Flame gegeben als Aufsteck, also so eine kleine Raketenflamme, die geleuchtet hat. Sowas ist dann auf jeden Fall auch möglich oder irgendwelche zusätzliche Hardware, wie zum Beispiel einen für Sprachkommunikation, dass man irgendwie digitale Sprache auf einem externen Chip noch integriert oder ähnliches. Genauso wie wir haben für die mittlerweile bekannten WS2812 LEDs, die quasi digital ansteuerbar, haben wir schon auf der im Design vorhandenen Antenne die Pads vorgesehen, dass man da sich 6 oder 7 der LEDs auflöten kann und dann zum Beispiel visualisieren kann, ja, die leuchten jetzt alle rot, wenn wir senden und grün, wenn was empfangen wird. Also das sind jetzt Dinge, die sind jetzt standardmäßig nicht bestückt, aber die kann jeder sich gerne selbst bestücken.
Also ich habe da jede Menge Erweiterungsmöglichkeiten und wenn ich ein bisschen Kreativität rangehe, kann ich was tun.
Genau.
Gut.
Kleiner Kommentar vielleicht noch. Also das, was man auf den Fotos sieht und als vermeintliche Antenne zu erkennen ist, ist nicht die wirkliche Antenne. Da haben uns schon einige Leute gefragt, was denn damit ist und das bricht doch bestimmt ab und ist ein reines Designobjekt, wo diese LEDs aufzulöten sind, also die PCB-Antenne ist woanders und bricht hoffentlich nicht ab.
Ja, sie hat es erst relativ robust herausgestellt. Also was geplant war, was ich leider aus Zeitgründen und weil ein wichtiger Chip abgekündigt worden war, nicht mehr hinbekommen hat. Was ich aber noch realisieren werde, ist ein Board, wo man das Radio quasi aufsteckt, dort nochmal ein 1 Watt Breitbandverstärker drauf ist, ein Raspberry 2 zur Dekodierung der IQ-Daten, also das Software-Defined Radio-Dekodierung auf einer leistungsfähigen Plattform, die auch nur knapp 40 Euro kostet. Das ist nochmal so ein Projekt, was ich dann wahrscheinlich im Herbst anstoßen werde, wo man dann das Ding zu einem vollwertigen Standalone-Transceiver, mit der dann noch einiges an Möglichkeiten hat.
Das heißt, ich koppel den Raspberry Pi mit, das kann ich auch über USB jetzt auch machen, oder?
Ja, aber das ist, man hat dann halt auch nur einen 1-Watt-Verstärker drauf, kann dann, wir haben jetzt eine Sendeleistung, die liegt so bei 10, 20 Milliwatt. Und mit einem 1-Watt-Verstärker hat man dann schon eine wesentlich größere Reichweite und kann dann schon interessante Sachen auch im Amateurfunk machen, was dann funktioniert.
Gut, also ich fasse mal ganz kurz zusammen, ihr unterbricht mich, wenn ich jetzt Quatsch verstanden habe. Ich kann damit senden und empfangen, von Haus aus relativ gut auf so den 2,4 Gigahertz, wo ich so WLAN und sowas rumhängen habe. Mhm. Ich kann mir aber natürlich das erweitern. Von der Hardware könnte ich in weiteren Frequenzen senden und empfangen, muss ich mir aber dann irgendwie die Antenne dahin bekommen, die das auch tut. Ich kann potenziell auf dem Chip was machen, wenn ich die Software wirklich dafür drauf habe. Ich kann es aber auch an meinen Rechner anstecken und in USB senden und empfangen. Also das heißt wirklich mit großer, angenehmer Software und Dekodierung und im Zweifel sogar tatsächlich, wenn da Krypto oder sonst was passiert im Digitalen, könnte ich das potenziell da auch tun. Mhm. Gibt's alles ja. Schon?
Gibt's einige Projekte,
ja. Gibt's einige Projekte? Habe ich jetzt was vergessen?
Ja, was auch ein nettes Feature ist gegenüber dem HKF, wir haben 2 USB-Buchsen drauf. Man kann zum Beispiel ein Android-Device mit einem sogenannten USB-O2G-Kabel anschließen, kann dort auch eine SDR-Software drauflaufen lassen und an den 2. USB-Anschluss kann ich so noch so eine Powerbank anstecken, dann habe ich wirklich ein mobiles Setup. Wir haben zwar einen Akku dabei, aber der ist natürlich im Radiobetrieb, braucht dieses schon einiges an Strom, da ist die Ausdauer halt nicht so groß.
Also ich kann auch die SDR-Software auf meinem Android-Tablet nutzen.
Genau.
Und das ist ja großartig. Davon habe ich noch eins rumliegen, das ich nicht brauche.
Genau, also das ist, da gibt es halt auch, ich weiß nicht, die KNU-Radio-Kollegen, gibt es auch eine KNU-Radio für Android oder
was? Es ist nicht direkt KNU-Radio, gibt es nicht, aber es gibt bereits, also Spektrum-Analyzer gibt es für Android, also wo man quasi dann schon mal sagt, okay, wird auf dem kleinen Display, das wir auf dem Radio drauf haben, ist mir jetzt zu klein. Ich habe jetzt mein großes Tablet und ich möchte da das komplette Spektrum mir anschauen. Da gibt es dann bereits Software, wo man direkt das HKF oder eben dann unser Radio-Badge per USB on the go ans Android-Handy oder Tablet anschließen kann und dann sich die umherschwirrenden Funkwellen visualisieren kann.
Jetzt wäre für mich so eine Frage, also ich kriege es letztendlich beim Camp am ersten Tag in die Hand gedrückt am Eingang.
Ja, genau.
Wie ein Eintritts, wie ein Namensschild.
Ja.
Wo mache ich mich vorher schlau? jetzt, wenn ich schon vorher irgendwie mich vorbereiten will, was entwickeln will, schon die Hardware mitnehmen will, finde ich auf dem Camp die Infrastruktur, um irgendwie da Hardware-Basteleien zu machen? Verkaufen mir da Leute LEDs oder muss ich das alles mir vorher überlegen? Und wo finde ich die Infos?
Na, wir haben natürlich ein Wiki, das sich unter Radio, wie gesagt, Radio mit einer 1 statt einem i.de befindet. Da wird man auf das Wiki verlinkt. Im Wiki ist auch der Link auf das GitHub, wo alle Dokumente, alle Daten, alle Software-Steps, alles hinterlegt ist. Es ist ein Open-Source-Projekt, man findet alle Informationen dort. Bauteile habe ich jetzt schon größtenteils eingepflegt, also da wird es mit Bestellnummern alles zu finden sein. Steht auch aus dem Wiki und ich werde versuchen, noch eine kleinere Anzahl an Kits für Leute, die das nicht vorher schaffen, noch zu bestellen vorher, dass man vor Ort eine, aber das werden nicht Unmengen sein, ich kann nicht 4.500 SMA-Buchsen bestellen. Das sprengt dann auch irgendwann den finanziellen Rahmen, wenn ich da 4.500 mal 5 Euro ausgeben muss.
Ein kleiner Pro-Tipp noch, bringt Micro-USB-Kabel mit.
Ja. Also wer das nicht im Haushaus in großen Mengen dabei hat, aber da wäre auch eine gute Frage, also einen größeren Posten werde ich da auf dem Camp wahrscheinlich auch nicht finden.
Ja, also ich weiß, also auf dem letzten Camp bei Rocket gab es eben einen gewissen Engpass.
Das war damals auch noch nicht so üblich. Also Micro-USB ist da gerade erst gestartet. Ich denke, ich werde mal so eine 50er-Schachtel mitnehmen irgendwo, aber bringt sie mit. Also normalerweise jedes Android-Telefon hat eigentlich dieses Kabel dabei. Also man sollte es eigentlich eh haben mittlerweile.
Ja, großartig. Jetzt, was mich noch sehr interessiert, ihr habt vorhin mal gemeint, das Hacker-F kostet irgendwas um die $350. Ich kann mit dem Radio mindestens dasselbe. Das heißt, ich mache einen riesen Reibach, wenn ich mir das Ding kaufe und dann, also ein Camp-Ticket hole und dann verkaufe ich das hinterher bei eBay.
Genau, also da muss man jetzt mal zwei Dinge dazu sagen. Also wir hatten auch schon auf Twitter und anderen Plattformen böse Stimmen bekommen, ja, das Camp-Ticket wäre so teuer, weil wir so ein teures Badge machen, weil das HKF kostet ja so viel. Da muss man jetzt mal dazu sagen, dass für die Camp-Besucher kostet dieses Badge nicht mehr, als das die Rocket gekostet hat. Sie ist ungefähr im selben Preisrahmen. Der Rest ist wirklich alles komplett gesponsert und von uns, und die Arbeitszeit ist natürlich von uns komplett. Das muss man natürlich beim Hacker-F sagen, der möchte natürlich mein Geld damit verdienen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kann damit jetzt überhaupt nichts anfangen, haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige kann es gerne wieder zurückgeben an uns. Wir werden es dann an Hackerspaces oder sehr interessierte Leute, die keine Möglichkeit hatten, zum Camp zu kommen, kostenlos weitergeben. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn man jetzt sagt, ja okay, ich möchte jetzt schon, das Camp war so teuer, ein bisschen Gewinn machen, kann es natürlich, wenn er es schon verkauft bei eBay, dann vielleicht netterweise einen Teil an den CCC zurückspenden.
Oder sich beim nächsten Kongress das Bonus-Ticket kaufen, wo man ein bisschen mehr zahlt.
Supporter-Ticket.
Supporter-Ticket, genau.
Dass man es übrigens auch auf dem Camp machen kann. Wir haben Supporter-Tickets und Business-Tickets. Also wenn ihr plant, das Badge weiter zu verkaufen, dann kauft auch einfach ein Supporter-Ticket oder ein Business-Ticket. Und dann ist auch keiner böse, wenn ihr das dann verkauft.
Abgesehen von den wenigen Leuten, die das dann auf eBay verkaufen werden, wie komme ich an so ein Ding, wenn ich nicht aufs Camp gehe?
Das muss man schauen. Also wenn es halt wirklich die Leute das so geil finden und nicht weitergeben, das kommt jetzt die Anzahl an. Ich habe mal geplant, im September mal zu schauen. Also ich habe schon privat 30 Leute, die eins haben wollen. Wenn sich eine gewisse Menge, ich schätze mal so ab 100 Stück, lohnt sich, das zu fertigen, dann werde ich dann nochmal eine Serie auflegen, wo dann Leute sich anhängen können. Aber das wird dann im September entscheiden. Details, Preise, kann ich jetzt noch keine Auskunft geben. Wir sind jetzt so im Stress in Camp-Vorbereitung und das Badge zum Funktionieren zu bringen. Aber wenn entsprechend Interesse da ist, wird es dann nochmal einen Lauf geben. Aber es wird nicht die Camp Edition sein. Das heißt, das schöne Grafikdesign, was dann auf dem Patch ist, das gibt es dann nicht mehr.
Aber wir reden jetzt dann, also dann müsste man auch die gesamten Materialkosten zahlen. Und das heißt, das wird wahrscheinlich ähnlich teuer dann wie
das. Das wird wahrscheinlich sich im Rahmen von 150 bis 200 Euro bewegen. Das muss ich dann noch kalkulieren. Also da soll jetzt nicht der große Gewinn mitgemacht werden, sondern es soll einfach sein für Leute, die keine Möglichkeit hatten, sich ein Patch auf dem Camp zu besorgen, dass dann halt nochmal welche nachproduziert werden. Das wird aber eine einmalige Sache sein. Es ist Open Source, es kann jeder sich die LiDAR-Platten fertigen lassen und selber bestücken lassen. Es ist alles offen. Das ist einfach
selber
nur...
Bestücken, selber löten macht man nicht.
Das ist schwierig mit einem 180-Pin-BGA, den da drauf zu bekommen. Aber wer will, kann natürlich selber die Initiative ergreifen. Ich baue dieses Teil noch. Das HKF war ja auch Open Source, da waren auch alle Daten frei verfügbar und das ist hier genauso. Also es wird einfach nochmal ein Service sein. Ja, wenn sich genug Leute Interesse, werde ich mir diese Arbeit nochmal antun und den Stress, Bauteile zu beschaffen und so. Das kann man gar nicht glauben, was für ein Stress es für 4.500 Badges Bauteile zu beschaffen. Also,
noch ein Tipp für die Händler in China durchtelefonieren.
Naja, das Problem ist, in China wollen wir es halt nicht kaufen, weil wir halt auch Ware haben wollen, die sicher funktioniert. Aber ein Tipp für die Zukunft: Nehmt keine Bauteile von Xilinx, weil die sind extrem schwierig zu beschaffen.
Ah, also nicht, weil sie schlecht sind, sondern nur, weil man nicht rankommt.
Ja, das war es halt. Das war auf dem HKF drauf. Das ist dieser CPLD, der ein bisschen Bitbanging zwischen dem DAC-ADC und dem ARM-Prozessor macht. Das haben wir halt aus Kompatibilitätsgründen draufgelassen. Und das hat sich den Machern dann als sehr problematisch. Also manche Distributoren sind halt einfach arrogant, wenn man 4.500 Teile kaufen will. Da muss man halt mit 100.000 kommen, dann wird man ernst genommen. Das war leider so. Wir haben sie jetzt beschaffen können, aber es war schon sehr stressig.
Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, das am Camp zu bekommen. Ich bin gespannt, was die Leute daraus machen. Ich hoffe, dass wir in einer weiteren Episode jetzt eben dann noch drauf eingehen können. Wie komme ich da wirklich hin? Wie kann ich mir eine Bildumgebung bauen, dass ich wirklich Software dafür machen kann? Was kann ich im Zweifel mit eben SDR-Software auf dem Rechner tun? Ich bin auch noch sehr gespannt. Man munkelt, es gäbe eventuell auch noch eine sehr leichte Schnittstelle, um irgendwas zu machen. Also, dass ich eine Scripting-Plattform zur Verfügung habe, wo ich eben nicht dann gleich irgendwie mehr groß meine Sachen komplett bauen muss, sondern wo ich irgendwie recht leicht einfach Skripte irgendwie draufschmeißen kann, die auch was tun. Da bin ich gespannt, wie weit das bis zum Camp dann alles auch entwickelt ist. Eine letzte Frage noch. Gab es noch irgendwelche anderen Kritiken? Gab es noch negative Stimmen?
Nee, also die restlichen Stimmen waren eigentlich durchweg positiv, so wie ich es mitbekommen habe.
Also auch generell, also was ich mitbekommen habe, wir haben mittlerweile auch hier auf dem ISC einen Channel, wo schon Leute Fragen und Antworten geben. Das ist eigentlich auch sehr positiv. Noch ein kleiner Tipp für Leute, die es dann doch nicht schaffen, einen Badge zu bekommen. Es wird einen Talk auf dem Camp geben, der natürlich dann auch wieder im Video verfügbar ist. Das wird wahrscheinlich am selben Tag oder am nächsten Tag auch verfügbar sein.
Den machst du?
Der macht eigentlich das Team, also es werde ich sein, wer die Hardware erzählt, der Schneider, der im Prinzip Hardware und Software macht. Eventuell noch unser Feldweg, das ist auch mal ein Hardware-Entwickler und ein SEC. Wir werden auf jeden Fall und hoffentlich schon die ersten Impressionen zeigen können, was wir so in den ersten zwei Tagen auf dem Camp schon gesehen haben, was wir jetzt angeht.
Da bin ich auch sehr gespannt, da freue ich mich sehr drauf. Und an der Stelle danke ich allen Teilnehmenden, die mich hier sehr umfangreich informiert haben über das neue Badge. Und ich danke allen Zuhörern für das Interesse und ich hoffe, wir hören uns wieder in einer kommenden Episode.
Tschüss. Ciao. Tschüss.